Lieber Vater, wir danken dir, dass du diese Liebe durch deinen Sohn Jesus in diese Welt gebracht hast und auch zu uns. Und es ist etwas, was wir schon vielleicht lange kennen, und doch brauchen wir immer wieder ein offenes Herz und ein Ohr dafür, wie du uns liebst. Und wir wollen dich bitten, dass du heute Morgen zu uns sprichst und uns das ins Herz legst, dass wir geliebter sind, auch als wir denken. Amen. Ja, das ist der Gedanke, der uns heute Morgen bewegen soll. Geliebter, als du denkst. Gute Bücher sind für mich so etwas wie gute Freunde. Schon sehr oft erlebt, dass mich Gedanken von Autoren mehr als nur interessiert bewegt haben, sondern wirklich auch etwas widerspiegeln von dem, was ich selber denke, wo ich sage, genau das denke ich so wie du. Und so ähnlich ging es mir auch im Sommer, als ich ein Buch gelesen habe von Magnus Malm und das gleich zweimal dann auch im Herbst nochmal gelesen hat. Und er hat einen Satz in diesem Buch, in Freiheit dienen heißt das Buch, da sagt er, was die christliche Gemeinschaft am dringendsten braucht, die christliche Gemeinde, das sind Menschen, die wissen, dass sie geliebt sind. Was die christliche Gemeinschaft am dringendsten braucht, sind Menschen, die wissen, dass sie geliebt sind. Am Anfang des Buches wiederholt er diesen Satz immer wieder und ich dachte, naja, ist ja logisch, irgendwie nichts Besonderes, das kenne ich. Was soll das? Das ist eigentlich doch ganz klar. Die Liebe ist der zentrale Punkt in unserem Glauben und die Gemeinde der Ort, wo das hoffentlich vorkommt. Aber je länger ich dann las und auch darüber nachdachte, merkte ich, wie Situationen und Erfahrungen hochkommen in meinem Leben, wo ich merke, dass in der Gemeinde und auch in meinem Gemeindedienst ganz viele Menschen das hören, aber genau das oft so wenig spüren oder auch wissen. Natürlich glauben alle an die Liebe Gottes, aber wie wenige Christen gibt es, denen das auch aus allen Poren strahlt und kommt. Da war diese Mitarbeiterin in der Jugendarbeit, die kam als Teenager zum Glauben und wurde Teil des Jugendkreises und sie wurde auch dann schnell Mitarbeiter im Jugendkreis und man spürte, wie sie brannte für all das, was gemacht wurde und für das Miteinander. Und sie war den Menschen zugewandt, extrovertiert und motivierend und wenn man sie für eine Sache gewann, dann war man ganz sicher, das funktioniert und das wird viele mitnehmen und sie wird viele überzeugen. Aber dann kam oft auch das Gegenteil. Wenn es nicht so lief, wie sie wollte, dann wendete sich das Blatt und man musste aufpassen, dass sie sich nicht mit ihrem Unmut die ganze Gruppe zerriss. Sie war mit einem Handicap auf die Welt gekommen und es war für die Eltern fast schwieriger als für sie. Und sie hatte oft gesundheitliche Probleme und musste mit Ablehnung und mit Schmerzen kämpfen. Und ihre Eltern waren darüber eher frustriert und das spürte sie von Anfang an. Und dann erlebte sie im Jugendkreis mit den jungen Leuten Annahme, ein Zuhause und das ließ sie aufblühen. Aber in ihr drin, da blühte dieser Schmerz und lebte dieser Schmerz des Abgelehntseins, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht perfekt. Und wenn es Situationen gab, die nicht nach Plan liefen, dann übernahm dieses Gefühl die Kontrolle. Und dann musste sie sich wehren und dann musste sie ganz anders handeln, als sie vielleicht normalerweise in guten Zeiten gehandelt hätte. Was die christliche Gemeinde am dringendsten braucht, sind Menschen, die wissen, dass sie geliebt sind. Nicht nur die, die das gehört haben. Und wir kennen auch solche Menschen, die ziehen uns in den Bann mit ihrer Art, mit ihrer liebevollen Art. Sie sind verlässlich, sie sind offenherzig. Man vertraut ihnen gerne, man spricht gern mit ihnen und man entdeckt dann aber auch, wie sie viele Probleme haben und wie sie mit diesen Problemen zu kämpfen haben. Und doch davon sprechen, wie Gott sie trägt und wie sie spüren, dass Gott sie trotzdem liebt. Über die Liebe Gottes in der Gemeinde jetzt zu predigen, auch heute Morgen nachzudenken, das ist, manchmal ist das so wie Eulen nach Athen tragen. So, das ist doch, das habt ihr schon tausendmal gehört, oder? Selbstverständlich. Und es ist die Gefahr, dass du dann schon jetzt sagst, das kenne ich doch. Natürlich kennst du das. Darum sitzt du vielleicht auch hier. Und man ist leicht geneigt zu sagen, erzähl mir was ich noch nicht kenne. Aber genau darum geht es, dass wir nicht nur kennen und im Kopf verstehen, dass Gott mich liebt, sondern dass ich das zutiefst im Innern weiß. Liebe entfaltet ihre Kraft nicht in dem, dass ich irgendwas im Kopf habe oder dass ich daran denke, wie es früher war oder wie ich es mir eigentlich wunderbarerweise vorstelle, sondern Liebe ist immer dann kraftvoll, wenn sie hier und jetzt erlebt wird, im Hier und Jetzt. Meine Beziehungen leben davon, dass ich jetzt angenommen, geliebt und in der Weise getragen bin. Es ist eine schöne Erinnerung an erfahrene Liebe von gestern, aber das ist eben vorbei. Die Erinnerung trägt nicht, aber das Hier und Jetzt, in dem in der Liebe, die ich erlebe, das trägt. Und das ist eben auch in der Beziehung zu Gott so. In der Liebe zu Gott und auch in der Liebe Gottes zu uns. Diese Kraft entdecken wir im Leben Jesu. Und er war einer, der genau so lebte. Nicht von dem, was gestern war oder was noch kommt, sondern er sagte, heute bin ich mit meinem Vater unterwegs und seine Liebe ist das, was mich antreibt, was mich ausfüllt, was mir Kraft gibt und was ich weitergeben will. Und wir wollen vom Anfang seines Lebens, von seines Dienstes eine Geschichte anschauen aus Markus 1, Vers 9 bis 13. Am Anfang ist er die Taufe am Jordan, wo er sich von Johannes, dem Täufer, taufen lässt und anschließend wird er in die Wüste geführt, wo er vom Teufel versucht wird. Also zwei ganz verschiedene Situationen, eine ganz schöne und eine ganz schwierige. Wir lesen den Text kurz, Markus 1, 9 bis 13. In jener Zeit kam Jesus aus Nazareth, das in der Provinz Galiläa liegt, an den Jordan und ließ sich dort von Johannes taufen. Als Jesus nach der Taufe aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Kurz darauf führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Dort war er 40 Tage lang den Versuchungen des Satans ausgesetzt und er lebte unter wilden Tieren, und die Engel Gottes sorgten für ihn. Markus erzählt die Geschichte ganz knapp, andere sind da ausführlicher, die anderen Evangelien. Und wir trennen das auch gerne oft. Wir sprechen über die Taufe am Jordan, wir sprechen über die Wüstenerfahrung, die Versuchung. Aber ich wollte das, und ich finde das schön, wie er das hier zusammennimmt. Denn beides beschreibt letztlich das, was es bedeutet, zu wissen, dass wir geliebt sind. Und zu leben als Menschen, die wissen, dass sie geliebt sind. Auf der Seite der wunderbaren Erfahrung des Zuspruchs und auf der Seite in der Wüste, in der Wildnis, unter wilden Tieren, zu wissen, ich bin geliebt. Und darüber wollen wir ein wenig schauen, wie Jesus eigentlich da für uns auch den Weg bahnt und zeigt. Der erste Gedanke ist, die Liebe des Vaters wird zugesprochen. Sie wird empfangen. Die Liebe, auch die Jesus erlebt von seinem Vater, wird ihm zugesprochen, wird von ihm empfangen. Das ist etwas, was wir auch erleben. Unser Leben ist erfüllt davon, von Anfang an, als wir kleine Babys waren und auch heute, wenn wir vielleicht 76 Jahre alt sind. Immer suchen wir nach Liebe. Immer. Das hört nicht irgendwann auf, wenn man denkt, jetzt bin ich 35, jetzt habe ich genug. Das langt jetzt für den Rest meines Lebens. Nein, der Mensch sucht immer und braucht es wie Luft zum Atmen, dass wir geliebt und angenommen, dass wir einen Platz im Leben haben, dass wir ein Zuhause haben. Das Leben ist erfüllt davon, dass wir Liebe suchen. Wir suchen sie bei den Menschen natürlich, mit denen wir leben. Je nachdem, was wir erleben und wie wir das erleben, prägt uns das. Das ist so. Die einen erleben das sehr positiv. Von Kind an sind immer in einer Gemeinschaft und die sie annehmen, sind geliebt und werden gefördert. Das prägt uns aber oft negativ, weil das nicht so ist, weil uns Traumata erlebt haben, weil wir im Krieg waren, weil wir nicht das Besondere hatten, was andere vielleicht hatten. Erfahrene oder nicht erfahrene Liebe prägt uns am allertiefsten. Das ist das, was uns am allertiefsten im Leben prägt. Und das kennen wir in vielen Ausformungen. Wir suchen noch als ältere Menschen die Liebe des Vaters oder der Mutter die immer so distanziert war und wir uns so gesehnt haben, dass sie uns doch endlich mal, ja, vielleicht nicht in den Arm nimmt, aber doch einfach sagt, schön, dass du da bist. Und sie hat es nie gemacht. Und daran orientieren wir uns für unser ganzes Handeln. Und wir suchen immer noch die Liebe der Freunde, den Freundeskreis, die mich nie hineingelassen haben. Als Teenager ist das so eine Sehnsucht, dass wir doch irgendwo dazugehören. Und wir tun alles dafür, und manchmal die schrägsten Sachen, um dazuzugehören. Und wir suchen auch eine Gemeinschaft, wir suchen Gemeinde, weil das uns Heimat gibt. Das sind Erfahrungen, die uns prägen. Und als Jesus seine Taufe empfängt von Johannes, kommt genau das auch von seinem Vater zu ihm. Ein ganz offensichtliches Zusprechen der Liebe, eine Offenbarung für Jesus. Das ist für ihn. Das ist jetzt, da stehen zwar Leute drumherum, aber ich glaube, es ist vor allen Dingen für Jesus. Als er die Taufe empfängt, reißt der Himmel auf, etwas, was normalerweise nicht der Fall ist, und der Geist Gottes kommt herab, sichtbar wie eine Taube, und der Vater spricht in das Leben Jesu hinein: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich einen großen Spaß, Wohlgefallen. Das alles geschieht offensichtlich und nicht verborgen. Der Geist Gottes spricht, der Vater spricht deutlich zu seinem Sohn über seine Liebe und macht auch deutlich am Anfang dieses Dienstes steht nicht eine Zahl, wie viele Menschen er rettet, und steht nicht ein großes Ziel, wo es mal hingeht, sondern es steht diese Liebe des Vaters zum Sohn. Jesus hört diese entscheidenden Worte: Du bist mein geliebter Sohn. Du gehörst zu mir. Du bist mein Sohn. Du lebst zwar jetzt auf der Erde, hast den Himmel hinter dir gelassen, aber du bist mein Sohn. Meine Liebe gilt dir uneingeschränkt. Ich habe große Freude an dir. Und wenn ich dich sehe, dann platze ich vor Stolz. Hier wird offensichtlich, was zwischen dem Vater und dem Sohn passiert und wie die Beziehung ist und was Jesus antreibt. Wenn du solch einen Vater hast, der so mit dir redet, den willst du nicht loslassen, mit dem willst du zusammen sein. Hier geht es nicht darum, vielleicht zu lernen, wie wir unseren Kindern das beibringen, die uns lieb und teuer sind, und wie wir ihnen die Liebe ausdrücken, sondern hier geht es darum, dass wir spüren, das ist ja nicht nur das, was der Vater zu Jesus sagt, denn letztlich sagt er es durch ihn auch zu mir. Jesus sagt: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ich bin der Weinstock, und zudem sagt der Vater: Du bist mein geliebter Sohn, und dir habe ich wohlgefallen. Und Teil des Weinstocks sind auch wir. Und der Vater sagt auch dir: Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Du gehörst zu mir, und diese Liebe, die gilt uneingeschränkt. Und ich habe große Freude an dir. Und wenn ich dich sehe, dann platze ich vor Stolz. Die größten Kritiker sind wir selber über das. Und wir hören schon die inneren Stimmen, die uns sagen: Na ja, gut, bei Jesus mag das passen, weil der ist ja perfekt. Das ist ja der Sohn Gottes. Aber ich, was der Vater hier dem Sohn zuspricht, das spricht er Jesus in gleicher Weise auch zu uns. Und da merken wir schon, wie nicht selbstverständlich das ist, dass wir geliebt sind von Gott. Denn wir merken in uns diesen Aufstand und sagen: Das kann das sein? So wie er zum Sohn spricht? Der Heilige Geist, der macht hier zwei Dinge, indem er das sagt. Er bestätigt diese Identität Jesu: Du bist mein geliebter Sohn. Aber gleichzeitig, und das sehen wir dann wie die Geschichte weitergeht, macht er auch deutlich, was diese Liebe auch trägt oder wie diese Liebe durchträgt, eben da, wo der Gegenspieler kommt. Zuerst wird Jesus im Innern verankert durch dieses Wort. Du bist mein geliebter Sohn, im Innern ein fester Anker gesetzt. Und dann werden die Grenzen dazu gesetzt, in der Versuchung in der Wüste. Zuerst verankert und dann die Grenzen gesetzt. Zuerst alles das, wozu Jesus Ja sagt, zu deiner Liebe, Vater, und dann in der Wüste zu allem, wozu er Nein sagt. Magnus Malm sagt, diese Grenzen, das sind die Konturen des Ichs. Das ist das, was letztlich du ausmachst. Und das muss oft auch begrenzt werden. Es muss verankert werden und es muss begrenzt werden. Verankert in der Liebe Gottes und abgegrenzt gegenüber all den Lügen, die dann um mich herum schwirren. Diese in der Begegnung mit dem Teufel, die dann folgt, zeigt Jesus, wer er ist und wer er nicht ist. Diese beiden Erfahrungen sind ganz unerlässlich, wirklich zu wissen, dass wir geliebt sind. Und darum der zweite Gedanke, Liebe, die uns zugesprochen wird, die wird auch herausgefordert, die Liebe, die herausgefordert ist. Das ist in dieser Welt eben etwas, was wir immer wieder erleben. Wir erleben Leid, Verlust, wir erleben Schuld, Lieblosigkeit. Und dann wird auch hinter all diesen Erfahrungen deutlich, dass der Böse kommt und sich das genau zunutze macht, um uns von dieser Quelle, von diesem Anker der Liebe Gottes wegzuziehen. Als ich angefangen habe, meinen Dienst damals in Oppenheim am Rhein als Jugendpastor, da kam ich im Sommer zu dem Vorgängerkollegen und habe ihn mal besucht. Und er hatte gerade einen Praktikanten, den er begleitete. Und den kannte ich gut, der war ja mit mir zusammen auf Kishona und studierte dort. Und er wurde zu Beginn seines Praktikums krank und ist auch dann einige Wochen später daran gestorben. Ein junger Mann, der in die Mission wollte. Und wir haben alle fassungslos da gesessen, wussten nicht, was passiert. Ein halbes Jahr später starb wieder ein junger Mann in der Gemeinde, der da auch engagiert war, nach einer Herzoperation. Und am Ende des Jahres ist mein Bruder gestorben, der lange Jahre unter schwerem Asthma litt. Das war mein erstes Jahr im Dienst. Und ich denke da oft dran zurück, wie ich am Ende dann im Sommer 1990 da saß und dachte, was ist das, was passiert hier? Du hast die Größe und nimmst dir die besten Leute einfach und holst sie zu dir. Das Problem war ja nicht, dass man wusste ja, wo sie waren und dass sie getröstet und dass sie zu Hause waren, aber dass Gott sich das leisten konnte. Und dann merkt man, wie die Stimmen laut werden. Ist das, was machst du da, Gott? Was hast du da vor? Und was kennen wir alle? Leid, Schmerz und Verlust und Lieblosigkeit, die wir erleben, wenn Menschen uns hintergehen. Und es wird deutlich, wie dann um uns herum, dass alles in Frage steht, wie es herausgefordert ist, was wir eigentlich im Kopf doch wissen, dass wir Geliebte sind. Und wir hören diesen Zuspruch, du bist meine geliebte Tochter. Aber dann erleben wir das und wir fragen, wie passt das zusammen? Und das erscheint ja auch hier in dieser Geschichte seltsam, dass so nach diesem Höhenflug an der Taufe der gleiche Geist Gottes, der herunterkommt wie eine Taube, Jesus in die Wüste treibt. In die Hände oder in die Fänge des Teufels, so mag man meinen. Und da heißt es im Text, der Heilige Geist trieb ihn in die Wildnis, in die Wüste. Die Geschichte spricht nicht davon, dass es unterschiedliche Zeiten im Leben gibt, sondern er beschreibt eigentlich diese zwei Realitäten, die immer da sind. Das Wunderbare und das so Schwere. Und das in beiden die Liebe des Vaters genau gleich gilt. Dass in beiden Zeiten die Liebe des Vaters real ist, auch in der wilden Zeit. Die Liebe Gottes ist nicht so ein Wellnessprogramm, das man eben auch nochmal obendrauf setzt, so für gestresste Großstädter, so ein Zusatzpaket, damit kann man sein Leben optimieren und kommt noch einen Schritt weiter als vielleicht ohne. Sondern Jesus geht, geleitet vom Geist Gottes, mit der Liebe des Vaters 40 Tage in die Wüste, wo alles Äußere weggenommen ist und eigentlich nur noch eins bleibt, nämlich diese Liebe, der Vater und ich. Und es ist drastisch beschrieben. Die Taube kommt und wirft ihn zu den wilden Tieren. in die Wildnis, zur leblosen Wüste. Da wirft ihn der Geist Gottes hinein. Das ist das Wort, dieses Wort herausgeworfen, was da steht. Das ist das gleiche Wort, was für Jesus beschrieben wird, wenn er Dämonen austreibt. Die wirft er auch raus. Also ein Wort mit Autorität. Die Autorität spricht und die Dämonen müssen weichen. Und hier spricht der Geist Gottes und Jesus wird in die Wüste geworfen. Und das ist die Zeit, wo wir die Bedürftigkeit so tief spüren. Eben wenn wir Verlust erleben in der Familie, wenn Menschen sterben müssen, wenn Krankheit da ist, wenn Not da ist, wo die Bedürftigkeit groß ist, wo wir danach fragen, wie wird das gefüllt, dieses Loch, diese Fragen, wie kriege ich da Antwort drauf? Bei uns in der Stadt gibt es die Firma Ruths, kennt ihr vielleicht, wenn ihr mal in Friedberg wart, da ist das so ein Modegeschäft, kriegt man schöne, gute Sachen. Und die haben immer mal so große Plakataktionen. Im Moment haben sie eine Plakataktion, da haben sie einen Spruch von Oscar Wilde groß auf dem Plakat, mehr nicht, und ihren Namen. Da steht drauf, der einzige Weg, eine Versuchung loszuwerden, ist, ihr nachzugeben. Der einzige Weg, eine Versuchung loszuwerden, besteht darin, ihr nachzugeben. Oscar Wilde. Wir schütteln vielleicht den Kopf oder schmunzeln, ja. Aber kennst du andere Wege, um eine Versuchung loszuwerden? Wie wirst du deine Versuchung los? Denn das wird hier erlebt, wie Jesus Versuchungen nicht nur irgendwie überwindet oder widersteht, sondern wie sie weg sind, ohne dass er ihnen nachgibt. Denn diese Liebe Gottes, die er da am Jordan so gehört und gefühlt und gespürt hat, die ist die gleiche auch in der Wildnis, in der Wüste, die hier beschrieben wird. Und das ist etwas, was für uns ganz wichtig ist, immer wieder einzuüben, was auch die große Herausforderung ist, das große Problem, die Liebe Gottes nicht an äußeren Umständen festzumachen. So wie das die junge Frau eben in der Gemeinde erlebt hat, es war alles super und es lief eben nach Plan. Wenn nichts nach Plan läuft, zu wissen, ich bin ein Mensch, der trotz allem fest in Gottes Liebe geborgen ist. Und Versuchung bedeutet, da werden Stimmen laut, die mich versuchen, diese Liebe zu ersetzen, die mich herausfordern, mach doch was anders. Die mich herausfordern und sagen, lass es doch, mach es dir einfacher. Mach doch einfach aus diesen Steinen Brot, dann hast du keinen Hunger mehr. Du kannst das, Jesus, du kannst das und er kann das. Aber er macht es nicht. Oder stell dich doch auf den Tempel und wenn du da herunterspringst, die Leute sehen, du wirst von den Engeln getragen. Hey, was ist das für ein Zeugnis für diese Welt? Die Leute werden dir zu Füßen fallen. Und ein für alle Mal wäre ganz klar, wer hier wirklich der King ist. Nicht mehr Kaiser und König, sondern du. Jesus kann das, aber er macht es nicht. Versuchung bedeutet, da werden Stimmen laut, die mir versuchen, mit anderen Dingen das zu füllen, was nur Jesus füllen kann. In den Weihnachtsferien habe ich zwei Bücher gelesen, da eins geschenkt bekommen und da habe ich gemerkt, ich habe auch noch ein zweites, das über diese Erweckungszeit der Hauskirchengemeinden in China erzählte, von zwei Leitern, die dort das Ganze auch mit geprägt haben. Das war über 20 Jahre, so von den 80ern bis in die 2000er, eine ganz große Geschichte. Heute gibt es 80 Millionen Christen in China, was in dieser Zeit zum großen Teil passiert ist. Aber die Kosten dafür, die waren riesig. Was haben die Menschen gelitten? Gerade die Pastoren, die Leiter, die da aktiv waren. Und man fragt sich dann, wenn man das liest, was die aushalten mussten, hey, was habt ihr es euch so schwer gemacht? Hättet ihr auch einfacher haben können. Aber die Liebe des Vaters, die in ihnen war und von der sie wussten, es gibt nichts Besseres, das gibt es in China nicht zweimal, diese Liebe trieb sie an. Und dann waren sie an den dunkelsten Orten Und auch dort hat Jesus das Leben von Menschen verändert, in den Gefängnissen, in den Lagern, wo sie waren. Und für mich waren sie so ein Beispiel, wie es deutlich wird, diese Liebe, die wir von Jesus zugesprochen, von Vater zugesprochen bekommen ist, die wird sich nicht daran ändern, wie es uns ergeht, wie die äußeren Umstände sind, wie unser Alter ist, ob wir voller Kraft oder eben keine mehr haben, sondern die ist da. Die gilt, weil er es gesagt hat und weil er am Kreuz dafür gestorben ist und weil er auferstanden ist und der Tod als großer Feind besiegt ist. Wir sind geliebter, als wir denken, weil Gott nie anders über dich spricht, nie. Wir müssen es lernen, mit dieser Wahrheit in diesen Momenten auch zu leben. Und das lernen wir hier mit Jesus, wie er damit umgeht. Der Teufel stellt dreimal seine Identität in Frage. Er fragt, am Anfang heißt es ja, du bist mein geliebter Sohn. Und er fragt dann ja, wenn du der Sohn Gottes bist, dann kannst du doch aus Steinen Brot machen. Also gerade da, was der Kern ist, die Liebe Gottes, das stellt er in Frage. So wie am Anfang bei Adam und Eva auch. Sollte denn der Gott gesagt haben, das kann doch nicht sein. Und er stellt dann diese drei grundsätzlichen Fragen. Wovon lebst du? Die Frage der Versorgung. Komme ich zu kurz? Habe ich genug? Du bist hungrig, du bist mächtig. Was hindert dich einfach, das zu tun? Wovon lebe ich? Ich lebe von dem Wort, das aus dem Munde des Gottes kommt, so sagt er dann. Was soll ich tun? Die zweite Frage. Der Dienst. Bin ich gesehen? Was wäre das ein Durchbruch, wenn du vom Tempel stürzt und die Engel dich tragen und zeigen, wie das Wort Gottes dich trägt? Es ist wahr, was in der Bibel steht. Und Jesus, du bist der, der ein Zeugnis ist für diese Welt. Was soll ich tun? Und er sagt, du sollst deinen Herrn nicht versuchen. Und die dritte Frage, wessen Ehre suche ich? Eigentlich so, dass der Gipfel der Versuchung dann, als er Jesus alle Reiche dieser Welt zeigt und diese Frage stellt, das hast du doch verdient, Jesus. Also, das haben wir uns doch verdient, oder? Jesus, du bist der Sohn Gottes. Ich will dir das alles geben, sagt er dann. Es war manchmal dreist, wie er das macht, wie er versucht. Es gehört ihm ja nicht. Aber er sagt es trotzdem so. All das will ich ihr geben. Und dann sagt Jesus, es gilt nur eins, den Vater anzubeten mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Und selbst da merkt man, wie Jesus eins nur im Blick hat, die Ehre des Vaters, der ihm zuspricht, du bist mein geliebter Sohn. Und selbst das, was wir hier an Gutem haben, soll nicht zu Mitteln werden, sollen wir nicht instrumentalisieren, selbst das Fromme nicht, sondern sollen immer ihm um allem die Ehre geben. In dieser Weise begegnet Jesus diesen drei Versuchungen und setzt Grenzen auf, macht ganz klar, das bin ich nicht, sondern ich bin der, der dem Vater folgt. Und darin zeigt er eben, wie die Liebe als drittes, wie die Liebe bewahrt wird. Liebe, die uns zugesprochen wird, Liebe, die herausgefordert wird und Jesus zeigt uns, wie sie bewahrt wird. Den ganzen Gedanken habe ich mich gefragt, welchen Stellenwert hat denn die Gemeinde dabei? Also ihr als Gemeinschaft. Was bedeutet denn die Gemeinschaft dafür, Liebe Gottes zu erfahren? Unsere Beziehungen, das, was wir hier miteinander unterwegs sind. Das heißt ja, es gibt ja das Wort in der Bibel, an der Liebe werdet ihr sie erkennen, an der Liebe Gottes. Manchmal hat man den Eindruck, dass Gemeinde vielleicht sogar im Wege steht, Liebe Gottes zu erleben. Wenn man diese ganzen Dinge, die jetzt auch in der katholischen Kirche offenbar werden, und merkt, wie die Leute gerechtfertigerweise entrüstet sind, wenn wir in eigenen Reihen solche Probleme entdecken, wo wir merken plötzlich, da steht Gemeinschaft, die doch eigentlich die Basis für die Liebe ist, sogar dem im Weg oder hat sie zerstört. Die Liebe Gottes wirkt sich in unseren Beziehungen, in unserer Gemeinde aus und wir haben ja aber oft auch eben auch schon gehört, dass gerade das genau die Menschen auch angezogen hat. so wie ich es am Anfang erzählt habe, die Liebe in dem Jugendkreis, im Hauskreis, im Gottesdienst. Bei euch ist das alles so anders, sagen die Menschen. Aber wir kennen eben auch dann die Erfahrung, die das alles zerbrechen lassen, wo wir überfordert sind, wo Menschen uns beleidigen, wo Menschen uns gar nicht wahrnehmen, uns nur missbrauchen als Arbeitskraft. Das ist nicht das, was letztlich uns trägt. Wenn wir Gemeinschaft und die Liebe der Gemeinschaft als das nehmen, was wir Gottes Liebe beschreiben, dann werden wir immer enttäuscht bleiben. Wir glauben nicht an die Gemeinschaft, sondern an den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Erfahrungen, die wir hier machen und Wunder, die Gott wirkt, und das ist alles ganz wichtig und das gehört zu unserem Glauben hinzu. Aber wir glauben nicht daran. Wir glauben an den Vater und an den Sohn und an den Heiligen Geist. Das trägt. Und wie kommt es dann zu diesem Wissen, ein geliebter Mensch zu sein? Und man merkt, das ist etwas, was zwischen mir und dem Vater passiert, so wie bei Jesus. Wie lernen wir das? Wir haben ja bei uns in der westlichen Welt so zwei Pole, so zwei Spannungsfelder, wenn es ums Lernen geht. Wir sind alle davon geprägt, dass der Verstand die maßgebliche Einheit ist, mit der man lernt. Der Kopf sagt uns, was richtig und falsch ist. So sind wir aufgewachsen, so haben wir gelernt und das ist auch richtig. Also das ist das, aber das ist die eine Seite. Wir merken in den letzten Zeiten immer mehr, dass es daneben aber auch noch mehr gibt, dass da unsere Emotionen sind, da handelt man aus dem Bauch heraus, sagen wir manchmal so, und wir merken, das ist jetzt nicht unbedingt vom Kopf gesteuert. Also es gibt da irgendwie noch mehr. Und daneben, neben dem, was wir unser Verstand beschreiben, gibt es eben genauso die Jagd nach dem emotionalen Kick, der uns heute sehr wichtig ist. Hauptsache, es geht mir gut dabei. Lernen und Wissen, das heißt uns vor allen Dingen den Verstand einschalten. Aber wenn dem so wäre, dann wäre ganz Europa schon überzeugte Anhänger Jesu, denn nichts anderes wurde, denke ich, den Menschen verkündigt, als dass Gott sie liebt. Aber das zu wissen im Kopf, in meinem Verstand allein, hat noch nicht so tiefe Auswirkungen. Keine Botschaft wird so oft gepredigt. Das Problem ist ja nicht, dass sie falsch wäre, sondern man merkt, es geht nicht allein um das Denken. Da geht es auch drum, aber nicht allein. Zum Beispiel, wenn ihr, denkt mal an den Kindergarten oder an die Schule, da habt ihr ein unruhiges, aggressives Kind. Das Problem rührt ja nicht daher, dass das Kind irgendwie gefehlt hat, als der Unterricht da gerade um Gewaltprävention ging und Konfliktbewältigung, sondern da sind Dinge im Leben des Kindes passiert, dass es eben so handelt, wie es handelt. Die sind so stark, dass sie es so unruhig oder so apathisch ist und so, oder so aggressiv. Und diese Dinge gehören ebenso zu uns. Und die zu sehen und daran zu wachsen und darin zu leben und darin auch die Liebe Gottes hineinzulassen. Nicht nur in den Kopf, sondern eben auch da hinein. Das ist das, was ganz wichtig ist. Das Wissen und das Lernen im Kopf ist das eine. Und der emotionale Kick, der ist uns dann eben auch immer wichtiger. Das wird heute ja auch viel mehr und mehr betont, was auch richtig ist. Aber man muss sich auch bewusst machen, das wird heute viel, diese Botschaft eben auch mit, ja, mit dieser Einladung ein, du musst dich nur öffnen, öffne dein Inneres eben, spüre diese Liebe und dann macht man noch ein bisschen Musik und gute Musik und auch visuelle Effekte und Licht und das, was auch die Sinne anspricht auf allen Ebenen und wir versuchen, etwas spürbar werden zu lassen. Das ist nicht falsch, will ich gar nicht mal in Abrede stellen. Das Problem ist, es ist nicht langfristig. Es ist ein Erlebnis, es ist schön. Wenn ich einen Lobpreisabend erlebe und ich durch Musik und durch die ganzen Dinge, die passieren, angerührt werde, ist das nichts Falsches. Das ist gut, aber es ist ein Erlebnis. Die Liebe Gottes aber müssen wir erfahren. Erlebnisse sind kurzfristig, aber sie müssen zur Erfahrung werden. Erfahrungen sind tiefgreifend, Erfahrungen verändern uns. Die verändern auch unser Leben. So eine Erfahrung, wie Jesus sie am Jordan hatte. Wir bewahren die Liebe, indem wir, wie Jesus, immer wieder alltäglich die Erfahrung der Liebe suchen. Wie oft hat er Menschen enttäuscht, weil er sich zurückzog in die Stille, zum Gebet, hat gesagt, ich habe jetzt keine Zeit für euch, ich kann jetzt nicht heilen, ich muss mich jetzt zurückziehen zum Vater, weil ich diese Liebe suchen muss, weil ich die Gemeinschaft mit ihm brauche. Ab und zu gab es auch solche Erlebnisse wie bei der Taufe, auf dem Berg der Verklärung, so nennen wir das, wo dann der Vater noch einmal zu ihm gesprochen hat, oder auch im Garten Gethsemane, wo er in der tiefen Not spürt, wie der Vater ihm nahe ist. Aber das Wesentliche ist dieses tägliche Verbundensein mit ihm. Dieses Wort, was hier für die Wüste benutzt wird, das heißt im Griechischen Eremos. Und das wird auch immer benutzt, wenn Jesus sich zurückzog in die Eremos, in die Stille. Von Eremos kommen die Eremiten, habt ihr vielleicht schon gedacht. Das sind die, die in den ersten Jahren, 300, 400 nach Christus, aus der Stadt herauszogen in die Wüste, um da allein zu sein, nur mit Gott. Eremos, das ist das, wo Jesus begegnet. Und diese Erfahrung, das ist eben etwas Alltägliches, das ist gar nichts Besonderes. Ein Erlebnis haben wir ab und zu, aber diese Erfahrungen sind etwas, was wir täglich brauchen. Und da brauchen wir Momente, wo wir die Liebe Gottes hineinlassen in den Schmerz, in den Verlust. Dass wir die Liebe Gottes hineinlassen in den Kampf mit unseren Feinden, mit dem, was uns gerade bedroht. Ich möchte mal so zwei Worte sagen, die mir ganz bewusst sind. Ein kurzes Gebet. Vater, ich nehme mich selbst als Gabe aus deiner Hand an. Ab jetzt werde ich nicht mehr schlecht über das reden, was du geschaffen hast. Ab jetzt werde ich dein Abbild mit größerem Respekt behandeln und meine Grenzen schützen. Vater, ich nehme mich selbst als Gabe aus deiner Hand an. Solche Gebete täglich beten, zu Beginn oder einfach mittendrin in einer Gebetszeit beim Bibellesen. Vater, ich nehme mich heute selbst als Gabe aus deiner Hand an. Ich werde nicht mehr schlecht über mich reden und über andere, über das, was du geschaffen hast. Ich werde dein Abbild mit größerem Respekt behandeln. Die, die mir entgegenkommen und die, die mir auch feindlich gegenüber sind. Und ich werde meine Grenzen schützen. Das heißt, die Versuchungen, da werde ich meine Grenzen abstecken. Wir bewahren die Liebe, indem wir die Grenzen abstecken. Denn die Grenzen sind die Konturen des Ichs. Das ist mir ein ganz wichtiger Gedanke hier in dieser Geschichte, dass wir lernen, auch gerade da, wo es schwierig ist, diese Liebe Gottes als diesen Maßstab zu nehmen, der uns sagt, diesen Raum bewahre ich, diesen Raum, in dem der Vater mir seine Liebe schenkt. Welchen Stimmen gibst du Raum in dir und welche kannst du abweisen? Gibt es für dich wirklich einen anderen Weg, als nur einer Versuchung nachzugeben, um sie loszuwerden? Manchmal hat man ja so den Eindruck, wenn ich diesen Fotoapparat habe, dann bin ich total glücklich. Und man guckt sich ein halbes Jahr um und dann guckt auf YouTube-Videos und man guckt, wo es gibt, die billiger und so. Und dann denkt man, wenn ich die Kamera habe, dann ist das Leben vollkommen. Und dann kauft man sie sich. Ja, dann hat man sie. Und man merkt plötzlich, schön, aber diese Erwartung, dass dadurch die Versuchung verschwindet, die ist eben nicht da. Das ist ein lustiges Bild, aber genau das passiert in vielen anderen Bereichen, die oft dramatischer sind, genauso. Wenn ich mir heute Abend noch die Serie mal zu Ende angucke, das habe ich mir verdient, kann ich besser schlafen. Du bist kaputt am nächsten Morgen und es hat doch nichts genützt und entspannt hast du dich auch nicht. Also Grenzen absetzen, abstecken, in der wir die Liebe Gottes suchen. Welchen Stimmen gebe ich Raum? Wer hat das Recht, in dein Herz zu sprechen? Und wer hat das nicht? Und das musst du klären. Das macht niemand sonst. Jesus beweist dem Teufel nichts, als er ihm begegnet. Er sagt nicht, böse, böser. Er sagt ihm ganz deutlich Gottes Wort. ganz, ganz verrückte Worte aus dem 5. Buch Mose. Also das, manchmal kennen wir das gar nicht. Aber Jesus kannte das und er hält es ihm entgegen. 3-mal. Denn dieses Wort lebte in ihm. Ein zweites Gebet oder einen zweiten Satz, den ich mir oft auch zuspreche, dass ich bewusst sage, ich will keinen Gedanken mehr denken, den du, Gott, nicht über mich denkst. Ich glaube, den habe ich schon mal erzählt hier. Ich will keinen Gedanken mehr denken, den du, Gott, nicht über mich denkst. Und das mal jeden Tag einbauen in die Gebetszeit oder am Ende, wenn man dann zur Arbeit geht oder wenn man abends nach Hause kommt. Ich will keinen Gedanken denken, den du, Gott, nicht über mich denkst. Und so lernen wir langsam, wie die Liebe, die mir zugesprochen ist durch Jesus und durch den Vater, wie sie in meinem Leben herausgefordert wird, aber wie sie eben auch darin bewahrt wird, wie Grenzen abgesteckt werden und wie ich mir immer wieder auch diese Erfahrung der Liebe Gottes neu schenken lasse in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und dem Geist. Amen.